Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich möchte euch heute mit in das Ende des Lebens von Elisabeth hineinnehmen. Wir befinden uns ungefähr um 790, 780 vor Christus. Elisa ist wahrscheinlich um die 80 Jahre alt. Und ich lese einfach den Text und wir können ihn zusammen lesen, worum es geht. Es geht los im 2. Könige, Kapitel 13, Vers 10 bis 19. Im 37. Jahr des Königs von Juda wurde Joasch, der Sohn des Jehoahas, König über Israel in Samaria, und er regierte 16 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jeroboams, des Sohnes des Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte darin. Und Joasch legte sich zu seinen Vätern, und Jeroboam setzte sich auf seinen Thron. Joasch wurde aber in Samaria begraben bei den Königen von Israel. Und was jetzt mit dem Text macht, was mit dem Text passiert, ist, der Text hat zuerst mal einen Kurzüberblick über das Leben von Joasch gegeben. Und jetzt passiert etwas ganz Typisches. Es geht nicht chronologisch im Text weiter, sondern der Text macht eine Rückführung. Joasch wurde zwar eben gerade schon begraben, aber in den nächsten Vers gibt es eine Lebensgeschichte von demselben König. Das heißt, was die Bibel hier macht, ist so ganz typisch wie auch manchmal beim Film. Es gibt so eine Rückblende, was innerhalb des Lebens von Joasch passiert ist. Und das lesen wir jetzt. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, also derselbe König, über den wir gerade gelesen haben, der 16 Jahre regierte und der schon begraben ist, der ist nicht wieder auferstanden, sondern das ist die Rückblende, kam zu Elisa herab und er weinte über seinem Gesicht und sagte: mein Vater, Wagen Israels und seine Pferde. Da sagte Elisa zu ihm: hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel: spanne den Bogen. Da spannte er den Bogen und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte: öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es und Elisa sagte: schieß. Und er schoss. Da sagte Elisa: Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afak die Aramäer schlagen bis zur Vernichtung. Danach sagte Elisa zum König: nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel: schlag auf die Erde. Und der König schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte: zu schlagen war 5 oder 6 Mal, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur 3-mal schlagen. Ich heiße euch willkommen zu einer in der heutigen Zeit am missbrauchtesten Bibelstellen aus dem Alten Testament. Ich habe letzte Woche mit einem Kollegen von mir telefoniert, der Pastor ist, und der hat mich gefragt, ist schon ein paar Wochen her, aber ist egal, es war ungefähr so, als wir die Predigtreihe angefangen haben. Und er hat mich gefragt: so, was macht er denn eigentlich? Und ich habe gesagt: ja, wir predigen über Elisa. Und da überlegte er ganz kurz und sagt: ah ja, Elisa, das ist eigentlich die einzige Geschichte, die mir einfällt, ist die Geschichte mit Joasch und dem Pfeil und Bogen und mit dem auf den Boden schlagen. Ja? Und er sagte: die Geschichte habe ich das letzte Jahr 3-mal gehört. Und es ging immer darum, die Gemeinde zu motivieren, noch mehr zu machen für den Herrn, eifrig zu sein, nicht 2-mal im Monat Kinderdienst zu machen, sondern 3-mal im Monat Kinderdienst zu machen und mal so ein bisschen Leidenschaft zeigen. So immer, wenn die Gemeinde aufgerüttelt werden muss, um mal so richtig so Gas zu geben, dann predigen wir diese Stelle. Und ich habe mir gedacht, bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die Idee der Bibelstelle ist. Ich weiß, sie liest sich so. Ich weiß, beim ersten intuitiven Lesen kann ich die Dynamik sehr gut verstehen. Elisa verheißt dem König in einer prophetischen Aktion den Sieg. Und danach kommt nochmal eine zweite, so eine prophetische Aktion. Und dann sagt Elisa zu dem König: du hättest 5 oder 6 Mal schlagen können. Und so ein bisschen tut mir der König leid, weil man nimmt ja so an, wie man das so erstmal intuitiv liest. Der wusste ja gar nicht, wie oft er schlagen sollte. Und der arme König, wenn er 5-mal geschlagen hätte, hätte Elisa vielleicht gesagt, hätte es 8-mal schlagen sollen. Und wenn er 8-mal geschlagen hätte, hätte Elisa gesagt, hätte es 12-mal schlagen sollen. So irgendwie niemals ist es irgendwie genug. Und es ist potenziell immer zu wenig. Anscheinend fehlt es an Enthusiasmus. Und ich glaube aber, genau das will die Bibelstelle überhaupt nicht kommunizieren, sondern man muss die Stelle lesen mit dem Hintergrund, was eben gerade passiert ist. Es geht der Bibelstelle nicht darum, immer noch enthusiastischer und noch dynamischer zu sagen. Und ich glaube, die Bibelstelle wird missbraucht, wenn wir uns Christen so ein subjektives Schuld oder eine subjektive Schuld kommunizieren, indem wir die Frage stellen, bist du leidenschaftlich genug? Also wenn ich euch frage, bist du leidenschaftlich genug, bin ich mir sicher, werden 98% der Leute sagen, nein. Es ist genauso viel, wie wenn ich sage, betest du genug? Ja? Es ist nie genug. Ja? Aber das ist nicht, was die Stelle kommunizieren will. Also, worum geht's? Und wir müssen uns so ein bisschen bedenken, was eigentlich bisher geschehen ist. Nämlich, wir befinden uns in dieser großen Geschichte von Israel, wo es zwei große Propheten gab, Elia und Elisa, die mit Gottes Auftrag versuchen, Israel vom kompletten Abfall in den Baalskult zu retten. Wir erinnern uns, dass Elia, sein Name ist sein prophetischer Auftrag. Elia heißt Gott allein, oder Jahwe allein ist Gott. Und das ist alles das, worum es in seinem Leben geht. Israel hat besonders unter der Königin Jezebel angefangen, den Baalskult nachzufolgen. Und Elia ist derjenige, der gegen den Strom auftritt und sagt, aber Jahwe allein ist der Herr. Und ihr könnt euch sicher an diese berühmte Geschichte erinnern, wo der Altar mit Wasser vollgefüllt wird und die große Frage ist, wer ist Gott? Und der mit Feuer antwortet. Und die Baalspriester tanzen da stundenlang um den Altar herum. Aber es ist Jahwe allein, der nach der prophetischen Aktion von Elia mit Feuer vom Himmel antwortet. Und die Antwort dann derjenigen, die zugucken, ist, die sagen, Jahwe ist Gott allein. Und wir müssen uns an Folgendes dran erinnern. Nachdem Elia seine eigenartige Entmutigungsperiode da hat und er abhaut, beschwert er sich bei Gott und sagt, ich bin ganz allein in Israel, alle folgen dem Baalskult, ich bin sowieso noch der letzte Prophet. Und Gott sagt, ich habe mir 7000 Männer abgesondert, die ihre Knie nicht zu Baal gebeugt haben. 7000 vom ganzen Volk. Wie viele Männer gibt es im Volk? 1 Million vielleicht? 7000 ist eine Krümelzahl im Vergleich zur ganzen Nation des Nordreiches. 7000 sind noch nicht mal 1%. Noch nicht mal 1% vom Volk Gottes sind überhaupt noch Volk Gottes und folgen Gott nach. Und dann haben wir seinen Nachfolger Elisa, dessen Name auch Programm ist. Und Elisa bedeutet, Jahwe allein rettet. Das heißt, er ist der alleinige Gott und ist der alleinige Gott, der rettet. Und dann kommen wir zu dieser Geschichte, wo als nächster in der Reihe der israelischen König ein König ist mit dem Namen Joas oder Jehoasch. Und seine Regierungszeit ist also uninteressanter und langweiliger kann es überhaupt nicht sein. Also wir haben uns die ersten Verse angeguckt und eigentlich, was die Verse sagen, ist nichts anderes. Er wurde geboren, er ist König geworden, er hat gesündigt und er ist gestorben. Also wie hättest du das gerne auf deinem Grabstein? Ja? Du bist geboren, hast gesündigt, bist gestorben. Das war's. Und das heißt, er ist als Person und als König absolut uninteressant. Er hat als König mit Jahwe überhaupt nichts am Hut, sondern er ist ein Götzenanbeter. Also den Text, den wir eben gerade gelesen haben, er sagt, er lebte darin, er lebte im Götzendienst, den sein Vorgänger in Samaria aufgestellt hat. Also es ist nicht so, dass Joasch mal gesündigt hat, ja, und dann gesagt hat, er lebte regelrecht in seinem Götzendienst. Und das ist interessant oder das ist wichtig für uns, um uns zu überlegen, wer kommt denn hier zu Elisa? Es kommt nicht jemand, der an Jahwe glaubt, der Jahwe vertraut, der Gott in seinem Leben irgendwie hat, sondern hier kommt jemand, dem Gott total fremd ist, der überhaupt kein Interesse an Gott hat, aber in letzter Minute, als nämlich seine eigenen Götter nicht helfen und sein eigenes Reich in Bedrängnis ist aufgrund von einer militärischen Niederlage nach der anderen, erinnert sich der König, dass es doch da mal einen Propheten in der Geschichte von Israel gab, der immer in Kriegsgeschehen eingegriffen hat. Und in letzter Not geht er zu Elisa, um Elisa in seiner Verzweiflung zu konsultieren. Und ganz enthusiastisch nennt der König Elisa: Du bist die Kriegswagen und die Reiter Israels. Das ist der Titel, den Elia schon hatte. Und was hier der König sagt, er sagt: Wenn du ein gutes Wort bei Gott einlegst, dann gewinnen wir wieder im Krieg. Weil es ist Jahwe, der den Krieg wenden kann. Und was dann passiert, ist, dass Elisa gibt dem Joas ziemlich viel Hoffnung. Und zwar als erstes, indem er eben seinen Bogen nimmt und sagt: Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, wir machen eine prophetische Aktion. Nicht da so. Du nimmst deinen Bogen, du machst die Tür auf, das Fenster auf, und du machst jetzt eine Symbolaktion. So wie du mit dem Kriegspfeil in Richtung Aramäer schießen wirst, auf diese Art und Weise wird Gott dir helfen, die Aramäer zu besiegen. Oh. Und das funktioniert. Und dann als nächstes sagt er: Okay, pass auf, wir machen noch eine zweite prophetische Aktion, damit wir sicher sind. Du nimmst diese Pfeile, und so wie du mit den Pfeilen auf dem Boden haust, so wirst du die Aramäer besiegen. Und der König nimmt die Pfeile und macht so. Und natürlich ist Elisa total enttäuscht, weil er sagt: König, um was geht's denn eigentlich? Du bist am Rande der Vernichtung, die Feinde steht vor deinen Toren, du sollst in einem prophetischen Zeichen symbolisieren, wie du die Aramäer besiegst. Da macht man doch nicht einfach nur, da macht man mal so und macht: Ich werde sie besiegen, okay Gott, ich vertraue dir. Und das hat er ausgereicht. Und der König macht es nicht. Und das Problem des Königs ist nicht Halbherzigkeit. Das Problem des Königs ist nicht mangelnder Eifer. Also er hat einen Haufen Eifer, er hat einen Haufen Enthusiasmus. Also könnt ihr euch daran erinnern, wie er zu Elisa kommt? Er kommt zu Elisa und nennt ihn: Du bist die Streitwagen Israels. Und die große Frage ist: Wie kann man denn von so viel Enthusiasmus zu so wenig Enthusiasmus innerhalb von 20 Sekunden kommen? Und da muss man natürlich dran denken, dass wir uns in einer orientalischen Kultur befinden. Also in einer orientalischen Kultur sagt man auch schneller mal, haut man mal schneller auf die Kacke und meint es eigentlich nicht so. Ja? Also ich habe vor einiger Zeit jemanden getroffen, der kam aus dem Nahen Osten und war eine ganze Weile bei uns in der Gemeinde gewesen. Und ich habe ihm gesagt: Hey, wie geht's? Lange nicht mehr gesehen. Sagt er: Ja, ich war lange nicht da und ich arbeite jetzt Sonntag in Schichten. Und ich habe gesagt: Ja gut, ist doch kein Problem, kannst ja zum Abendgottesdienst kommen. Und dann sagt er zu mir: Ach, Abendgottesdienst habt ihr? Ist ja krass, Abendgottesdienst, sowas Klasses, da komme ich. 100%, ich schwöre, bei der Mutter meiner Großmutter, ich bin da beim Abendgottesdienst. Nächste Woche, eine halbe Stunde zeitiger bin ich da schon, garantiert. Das war vor ungefähr 3 Jahren und ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen. So, ja, so. Das ist, was in der Geschichte passiert. Ja? Hier haben wir orientalische Kultur. Aber die Handlung, was hier eigentlich passiert, was das Problem ist, ist nicht, dass Elisa zu dem König sagt: Du hast zu wenig Enthusiasmus, sondern sein Versagen widerspiegelt sein Leben. Also wir müssen uns daran erinnern, natürlich intuitiv, wenn wir die Geschichte aus dem Zusammenhang gerissen lesen, denken wir: Naja, der war ein bisschen lahmarschig drauf, der König, der hätte mal so einen Tritt in den Hintern gebraucht, damit er mal so richtig zuhaut. Aber das war nicht das Problem, sondern das Problem haben wir eben gerade, hat der Text eben gerade kommuniziert. Das Problem war, dass Joasch Jahwe nicht wollte. Er lebte in seinen Sünden, er hat seine Sünden gemocht, Er hat seine Götzen gemocht. Und als Jahwe der letzte Ausweg war, hat er gesagt, naja, okay, die Rettung von Jahwe nehme ich gern, aber den Gott nehme ich nicht. Das ist das Problem des Königs gewesen. Und so möchte ich diese Stelle heute nehmen, um mal so ein bisschen, ich glaube, aufzuzeigen, dass wir als Christen die Balance wahren können. Also natürlich ist es so, dass Gott möchte, dass wir leidenschaftlich und eifrig für ihn glauben und leben. Aber Leidenschaft bedeutet nicht, dass wir als Christen immer getrieben werden müssen. Also Leidenschaft bedeutet nicht, dass wir ständig mit dieser Unsicherheit leben, mache ich denn genug? Ist es denn jetzt genug? Also was diese Stelle eben beim oberflächlichen oder beim falschen Lesen kommuniziert, es fragt dich immer diese Frage, ist es genug? Vielleicht hätte ich nächste Woche, ich habe ja geplant, einmal zur Gebetswoche zu kommen, vielleicht hättest du dreimal kommen müssen. Oder vielleicht machst du alle zwei Monate mal beim Stühlestellen mit, vielleicht wäre es alle 14 Tage dran. Und wenn du alle 14 Tage schon da bist, vielleicht ist es immer noch nicht genug. Vielleicht solltest du beim Aufbau und beim Abbau mitmachen. Und jeden Sonntag. Und genau diese Unsicherheit, vielleicht sollte ich oder vielleicht sollte ich nicht, ist eigentlich das, was dem christlichen Glauben fern ist. Weil eigentlich ist das buddhistischer Glaube. Also wir haben ja als Familie, oder wir sind als Familie, haben mehrere Monate in Taiwan gelebt. Und wir haben das erlebt, wie unromantisch und wie unentspannt der buddhistische Glaube eigentlich ist. Also die Deutschen, die importieren die ganzen Buddha-Statuen, weil sie denken, dass der Buddhismus unwahrscheinlich viel Frieden in ihr Leben bringt. Aber wenn du mit echten Buddhisten lebst, merkst du eigentlich, wie unentspannt und wie unfriedlich sie sind, weil sie nämlich diesen Druck auf ihrem Leben haben des unbestimmten Karmas. Sie wissen immer nie, wenn irgendwas Blödes in ihrem Leben passiert, also sie haben eben gerade ihren Autoschlüssel im Vatikan verloren, warum denn das jetzt die Schuld von irgendwas anderem ist. Also der Kern vom buddhistischen Glaube ist immer sozusagen, du kriegst immer wieder bezahlt aufgrund dessen, wie dein vorheriges Leben war. Und wenn du gerade deinen Autoschlüssel verloren hast, dann musst du wahrscheinlich irgendwann letzte Woche oder letzten Monat oder vor zwei Monaten irgendwas falsch gemacht haben. Und das ist so unbestimmt, dass man sich dann immer fragt, vielleicht, keine Ahnung, ist die gelbe Katze bei Rot über die Straße gegangen und ich noch bei Grün. Und vielleicht hätte ich der Katze die Vorfahrt geben sollen, obwohl die ja eigentlich Rot hatte. Und wirklich so denken die Leute. Weil es gibt keine klaren Anforderungen, es gibt keinen klaren, das will Gott von dir und das will er nicht und im Rest hast du Freiheit. Aber im Christentum ist es ganz anders. Christentum kann in der Hinsicht und in vielerlei Hinsicht und sollte viel entspannter sein. Weil Gott hat uns nicht so vage gelassen im Sinne von, ja, machst du eigentlich genug für mich? Fragezeichen. Uns ist nie genug. Sondern Gott hat uns aufgezeigt in seinem Wort, was er von uns möchte und was er von uns nicht möchte. Und wir haben Klarheit darüber, wie wir unser Leben leben sollen. Wir als Christen leben so danach, dass wir das Gotteswort nehmen, wo wir gerade stehen in unserem Lebensalltag und sagen, okay Gott, ich möchte dir gerne nachfolgen, zeig mir, wie ich leben soll. Und wenn es ganz konkrete Lebensanweisungen gibt, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen, wie wir unsere Ehefrauen behandeln sollen, wie wir unsere Zeit verbringen sollen, welche Charaktereigenschaften wir in der Abhängigkeit von Gott fördern lassen sollen, dann tun wir das im Laufe unseres Lebens. Aber es steht nie diese Frage, es ist nie dieses, ist es genug oder ist es nicht genug? Sondern wir haben die Möglichkeit, Tag für Tag, Schritt für Schritt, einfach so in Abhängigkeit von Gott zu leben und zu fragen, was möchtest du in meinem Leben? Und jetzt vielleicht mal was ganz Praktisches. Gibt es manchmal Dinge, die Gott von uns möchte, die uns am Anfang vielleicht nicht gefallen? 100%. Also in meinem eigenen Leben ist es nicht immer so, dass ich die Bibel lese und sage, auf diese Anweisung habe ich gerade gewartet. Ja? Also die muss ich unbedingt umsetzen. Sondern es gibt gewisse Dinge, da hadere ich damit. Ja? Da will ich am liebsten die Bibel wieder zumachen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Geschichte, die wir zu Hause hatten, als wir unsere Haushälfte renoviert haben. habe ich eine Idee gehabt, wie man was renovieren sollte. Und ich habe gedacht, ich erzähle es Nadja einfach nicht. Ja, so, weil sie könnte ja dagegen sein. Und ich habe gedacht, so, ich komme damit durch. Ja, so. Und dann war einfach das zusätzliche Dachfenster gekauft, ja. Und das hat natürlich Nadja gesehen. Und das war der Grund, warum viele Wochen der Haussegen schief hing. Weil ich nicht nur das Dachfenster einfach so gekauft habe, sondern weil sie sich übergangen gefühlt hat. Aber ich habe im Nachhinein reingeguckt und habe gesagt, warum habe ich ihr eigentlich nicht davon erzählt? Und ich habe ihr nicht davon erzählt, weil ich Schiss hatte, dass sie es als eine schlechte Idee findet, was ich eigentlich als eine ziemlich gute Idee finde. Es war immer noch eine gute Idee, aber ist egal. Aber so geht es mir manchmal mit dem Wort Gottes, ja. Manchmal sage ich mir, ach, weißt du was, am besten liest du einfach nicht, weil am Ende spricht Gott wieder zu mir und will was, wo ich sage, oh nein, ja. Aber es ist ja nicht so, dass das Wort Gottes so funktioniert, dass Gott wie so eine Art Sportlehrer ist, der einfach nur die Latte hochhängt und sagt so, jede Woche ein Stück höher, ja. Und dann guckt er einfach zu, der Sportlehrer, und sagt, naja, spring mal. So funktionieren ja Gottes Wort und sein Wesen nicht. Sondern wenn Gott in seinem Wort zu uns spricht, dann ist er immer da, um Gnade zu geben. Erstens, dass das, was wir sagen, wir auch wollen und wir auch gut empfinden, unser Herz zu verändern. Und er ist da, uns die Kraft zu geben. Wir machen das nicht aus eigener Kraft. Und das ist eigentlich, ist das nicht eine schöne Art und Weise, als Christ zu leben? Es ist eine schöne Art und Weise, zu Gott zu kommen und zu sagen, was immer, sprich, was du willst, sprich, was du befiehlst. Dein Wort soll mir Gebot sein und gleichzeitig brauche ich dich wie nie zuvor, weil ich kann es aus meiner eigenen Kraft nicht, aber du bist immer da. Sowohl das Wollen, als auch die Kraft mir zu geben, das umzusetzen, was du von mir möchtest. Und ich möchte jetzt gern als nächstes so ein bisschen die Wendung nehmen von der Geschichte, von dem, was der König eigentlich falsch gemacht hat. Es ging nicht um mangelnde Leidenschaft, sondern es ging einfach darum, dass der König seine Götzen nicht loswerden wollte und er es selbst in tiefster Not nicht gewagt hat, einfach mal alles auf eine Kante zu setzen und zu sagen, okay, all meine Götter haben versagt, ich vertraue jetzt dem Herrn und ich hau da jetzt einfach mal ein. Man muss ja die Geschichte auf eine solche Art und Weise folgendermaßen auch lesen. Nicht jedes Mini-Bisschen ist in der Geschichte erklärt. Das macht ja eine Geschichte auch kaputt. Also es ist nicht so, dass der König nicht wusste, dass er ordentlich reinhauen sollte. Es ist nicht so, dass der König sich umgedreht hätte und gesagt hat, ja Elia, du hast ja gar nichts gesagt, wie oft ich hauen sollte. Sondern was von dem König erwartet wurde, impliziert der Text, war klar. Es war, also wie wenn du ein Märchen liest. Also wenn du ein Märchen von Hänsel und Gretel liest und dann steht geschrieben und dann kam sie zu dem Knusperhäuschen der Hexe, dann fangen wir auch nicht zu überlegen und sagen, ja ist die Hexe jetzt gut oder böse? Das steht nicht im Text drin. Das ist impliziert, dass die Hexe böse ist. Und die Geschichte liest sich auf so eine Art und Weise, dass der König weiß, dass Elia ihm in einer prophetischen Aktion eine Verheißung gibt, dass auf die Art und Weise, wie er jetzt prophetisch handelt, er militärisch handeln wird und siegen wird. Und wenn der König natürlich in einer Prophetenaktion, in der Symbolaktion versagt, das war von vornherein klar, wird er auch in seiner Kriegsaktion versagen. Und trotz dessen, dass eigentlich von dem König nicht viel erwartet wurde, weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wie viel kostet es mich denn mal einfach so zu machen hier? Das kostet mich doch nichts. Und selbst das war der König nicht willig, aufgrund dessen, dass die Götzen in seinem Herzen einen zu großen Platz eingenommen hatten und er nicht willig war, selbst in Zeiten der tiefsten Not einfach mal zu sagen, jetzt traue ich aber einfach mal Gott. Und ich möchte aber jetzt von dem, was der König falsch gemacht hat, eigentlich mal uns ein bisschen das Augenmerk lenken auf das, wie wunderbar eigentlich Gott in der Geschichte ist. Weil wir müssen uns folgende Geschichte vorstellen. Hier kommt ein König, der ein Leben lang in seinen Sünden gelebt hat, so wie die Bibel sagt, und ein Leben lang ein Götzenanbeter war. Und in allerletzter Not kommt er zu Elisa. Und Elisa hätte einfach nur sagen können, als der König angeklopft hat: Hallo König, es gibt Trouble, habe ich dir vorhergesagt. Du wolltest dein ganzes Leben von Gott nichts wissen, kannst die Tür wieder zumachen und tschüss. Viel Spaß beim nächsten Kampf. Aber obwohl der König ein solcher Götzenanbeter war und das allererste Gebot, das, was Gott seinen Vorvätern mitgegeben hat, du sollst keine Götter haben neben mir, auf so eklatante Art und Weise sein Leben lang gebrochen hat, empfängt der wahre Gott ihn mit Barmherzigkeit und sagt in Zeiten der Not: Ich weiß, du hast dein Leben lang nicht für mich gelebt. Hier bin ich, um mich dir zu zeigen, dass ich dein Retter und dein Befreier bin. Wie fantastisch ist das denn? Und wie wenig wurde eigentlich von dem König erwartet? Also eigentlich war es doch wirklich nur Senfkorn-Glaube. Also Elisa hätte sagen können: Okay, pass mal auf, wir machen mal einen Test, ob du dich geändert hast und wirklich Gott vertraust, spring mal aus dem Fenster. Ja, das wäre ein echter Glaubenstest gewesen. Aber Elisa gibt ihm, er sagt, du musst einfach nur ein Samenkörnchen an Glaube reicht. Es kostet mich doch nichts, die Pfeile zu nehmen und mal auf den Fußboden drauf zu hauen. Und was wir in der Geschichte haben, ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, wie Gott sich immer wieder offenbart hat im Alten Testament und sich auf seine krönende Art und Weise im Neuen Testament in Jesus Christus offenbart hat. Er kommt zu uns, die wir, Gott, wenn du nicht im christlichen Haushalt aufgewachsen bist, nie nachgefolgt sind, und bietet uns an als ein barmherziger Retter. Und dann ist nicht die Frage, welche großartigen Wundertaten müssen wir jetzt erstmal von Gott verbringen, damit er uns annimmt, sondern er sagt, ein Senfkorn Glaube reicht. Einfach nur zu meinem Sohn kommen und sagen: Ich glaube, es reicht, was du am Kreuz getan hast für mich. Ich glaube. Und was wir dann erleben werden, ist nicht so eine halbgewalkte Rettung, die der König erlebt hat, sondern wir werden die ganze Rettung sehen. Und ist das im Vergleich zu dem, man muss sich auch noch mal bewusst werden, was der König eigentlich wollte. Das Wasser stand ihm bis zum Hals. Die Rettung wäre großartig gewesen. Es wäre ein Zeichen der Größe Gottes gewesen, wie er hätte befreit werden können. Und dann wollte er doch nicht so richtig. Und aber eigentlich war das, was Gott von ihm wollte, nur einen Senfkorn-Glauben. Nur ein kleines bisschen das mal auf ihn vertrauen und sagen: Okay, wenn du das sagst, dann mache ich das jetzt so. Hey Leute, lasst uns doch nochmal daran erinnern, was Gott uns verheißen hat. Gott hat uns verheißen, dass wir ein bedeutungsvolles Leben leben. Gott hat uns verheißen, dass unsere Sehnsucht nach Schönheit, ja, also die Damen, warum habt ihr euch heute früh schick gemacht im Spiegel? Ja, das ist ein Übrigbleibsel in unserem Leben drin, nach einer größeren Schönheit in unserem Leben. Wir sind eigentlich, wir als Menschen, wir leben die ganze Zeit, wir wollen Schönheit sehen, wir wollen Schönheit erleben, wir wollen gut aussehen. Und eigentlich, was es in unserem Herzen ist, ist eine Erinnerung an den Garten Eden. Ist eine Erinnerung an den Schönsten aller Schönen zu sehen, mit ihm zu leben und seine unendliche Schönheit zu genießen. Und jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig, hat diese innere Sehnsucht nach Schönheit, nach Sehnsucht, nach Schönheit genießen in sich. Und das sind die restlichen Übrigbleibsel, die Gott in unserem Herzen drin bewahrt hat, an die Erinnerung an Eden. Und uns hat Gott versprochen: Wenn du mir vertraust, ich bring dich zurück zu Eden. Ich bring dich zurück an dem Ort, an dem du einst hergekommen bist, und ich multipliziere das. Es geht nicht nur zurück zum Garten Eden, es geht nicht nur zurück zum Paradies, es geht nicht nur zurück zum ewigen Leben, sondern es geht um Paradies multipliziert auf eine vielfältige Art und Weise. Ich bin gerade dabei, die Offenbarung hier in der Gemeinde zu lernen und an verschiedenen theologischen Seminaren, Und was wir in Offenbarung 21 und 22 erleben, sind ganz viele Motive vom Garten Eden, die dann wieder hinübergenommen werden in die Offenbarung. Und was Gott aufzeigt, ich nehme euch zurück ins Paradies, ich nehme euch zurück zum Eden. Das Paradies wird wiederhergestellt werden. Aber es sind nicht nur dieselben Symbole, die vom Anfang an wieder auftreten, sondern plötzlich werden die Symbole multipliziert auf eine neue Ebene. Im Garten Eden war es ein Baum des Lebens. In der Offenbarung steht geschrieben, dass wenn wir im Paradies sind, wird es 12 Bäume des Lebens geben. Das heißt, das, was im Paradies schon unsere Sehnsucht war, wo wir gesagt haben, oh Gott, so diesen Ort, so Mallorca für immer ohne die nervige Disco-Musik. Ja, so, also warum fahren die Leute eigentlich nach Mallorca? Ja? Warum? Es ist Übrigbleibsel, das Sehnsucht nach Paradies. Und Gott hat gesagt, diese Sehnsucht des Paradieses, die kommt wieder, wo du vollkommen glücklich sein wirst, nie wieder einen Moment der Langeweile, nie wieder einen Moment der Traurigkeit, sondern unvorstellbares Glücklichsein in der Gegenwart Gottes. Und nicht nur das, sondern multipliziert mal 12. Ja, Johannes sind die Sicherungen durchgebrannt. Als ihm der Engel davon erzählt hat, gesagt, hör auf, ich sag dir, was passiert. Braut Gottes, Gott wird kommen, Gott selbst wird dich genießen wie eine Braut. Da hat Johannes, weil es gemacht hat in seinem Gehirn, ist er niedergegangen, wollte den Engel anbeten. Und der Engel hat gesagt, Moment, Johannes, Moment, ich weiß, was ich dir sage, ist großartig, aber ich bin doch nur der Übermittler, ich bin nur der Briefträger. Nicht den Briefträger anbeten, ja, sondern den Absender anbeten. Und das hat Gott uns versprochen mit einem kleinen Minikern, einem kleinen Samenkorn von Glauben. Einfach zu ihm kommen und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Und dann gibt es ganze Rettung. Halleluja, Amen. Okay. Und weil ich mir geschworen habe, irgendwann mal pünktlich aufzuhören, mache ich das jetzt auch. Ja, so, ganz neue Zeiten brechen an. Ich möchte einfach, dass wir natürlich, wenn wir die Geschichte lesen, wir sagen alle, ich möchte nicht wie Joasch sein. Und deshalb lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und lasst uns das Glaubensbekenntnis, was die christlichen Väter im 2. und 3. Jahrhundert aufgeschrieben haben, als sie sich Mühe gegeben und haben gesagt haben, was ist denn eigentlich so der Kern dessen, was ist unsere Kernhoffnung als Christen, was wir glauben. Und was ganz oft die Gemeinden in liturgischen Texten gesprochen haben, lasst uns dieses Glaubensbekenntnis gemeinsam zu Gott sagen, indem wir zu ihm kommen und sagen, okay Gott, du hast in deinem Wort gesprochen, du hast mir gezeigt, wer Jesus Christus dein Sohn ist, ich vertraue ihm, ich vertraue dir. Können wir das Glaubensbekenntnis schon mal anzeigen? Ist die letzte Folie, genau. Das ist was Wunderschönes. Wir müssen uns jetzt, was wir jetzt machen, ist, man kann das einfach so runterrasseln oder man kann sich daran erinnern, dass seit 1800 Jahren eine Generation an Gläubigen nach der anderen dieses Glaubensbekenntnis zu Gott laut gebetet hat. In Rom im 3. Jahrhundert, in Athen im 4. Jahrhundert, in Mailand im 5. Jahrhundert, in den irischen Inseln im 6. Jahrhundert. Und die Geschichte geht weiter und weiter und weiter. Und wir reihen uns ein an Generationen nach Generationen von Gläubigen, die dieses Gebet im Vertrauen zu Gott spricht und Gott damit ehrt und er es kaum erwarten kann, zu uns zu kommen und zu sagen kann, ich kann es dir kaum erwarten, dir nicht nur eine halbe Rettung, so wie bei Joasch, zu bringen, sondern die ganze Rettung zu zeigen und zu demonstrieren, was für ein einmalig guter Gott ist. Ich bin. Gut, dann, seid ihr bereit? Dann mach mal ein bisschen Hintergrundmusik und dann geht's los. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Halleluja, Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.